Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Es sind wieder zwei Wochen vergangen in der ATP Challenger Tour und es hat einige interessante Ergebnisse gegeben und es hat einige interessante Ankündigungen gegeben, was ein neues Challenger Turnier zum Beispiel im Sauerland angeht im August. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, der Macher von tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Ja, es sind zwei Wochen wieder vergangen und wir sprechen gleich noch über einen Namen, der in den letzten Wochen für Aufsehen gesorgt hat, Jenson Brooksby. Aber wir können auch sagen, Nordrhein-Westfalen wird weiter auf der Landkarte der Challenger-Tour auftauchen.
Ganz genau so ist es. Wir haben ein neues Turnier in Lüdenscheid.
Genau. Es ist im Sauerland, im Regierungsbezirk Arnsberg. 72.313 Einwohner, sagt Wikipedia, hat Lüdenscheid. Bislang nicht so richtig für Tennis bekannt. Aber es gibt dort eine Tennisanlage und es soll im August, zwei Wochen vor den US Open in diesem Jahr, ein Challenger-Turnier geben. Wir können sagen, es gibt im Moment Bestrebungen der ATP, wir sehen das immer wieder mit diesen Einjahreslizenzen im Moment, dann auch Turniere leichter zu vergeben, beziehungsweise noch ein bisschen mehr Termine zu geben, um damit ja auch so ein bisschen das abzufedern, dass die Spieler keine Spielmöglichkeiten haben, oder?
Ja, also diese Einjahreslizenzen bezieht sich ja vor allem auf die ATP-Tour, genau, weil dort einige Turniere eben weggefallen sind und man dort sich gefreut hat, wenn der ein oder andere Veranstalter sich dazu bereit erklärt hat, jetzt während der Pandemie dann eben auch sein Event durchzuführen. Bei den Challengern ist es ja immer nicht so ganz gefestigt. Also natürlich gibt es auch eine Struktur, man braucht einen gewissen Termin und muss das planen. Allerdings ist das vielleicht noch ein bisschen lockerer gehandhabt, würde ich mal sagen, als das, was eben dieser doch sehr strikte ATP-Turnier-Kollett ausmacht, wo man eben eine ganz gewisse Lizenz braucht für diese einzelne Woche dann, in der dieses Turnier stattfinden soll. Hier ist man im Moment natürlich auch sehr froh, glaube ich, um jedes Turnier, das stattgefunden hat. Wir haben das in den letzten Wochen auch schon thematisiert, dass sich viele Orte auch dazu bereit erklärt haben, über mehrere Wochen hinweg dann Turniere auszutragen, damit eben die Reisebewegungen der Spieler auch in Grenzen gehalten werden. Und ja, so haben wir jetzt eben auch glücklicherweise auch wieder ein neues Turnier in Deutschland und ist ja ein ganz gutes Zeichen, dass auch dort zumindest die meisten Turniere in diesem Jahr wahrscheinlich auch in Deutschland stattfinden werden, auch die in den letzten Jahren dort oder in den Jahren 2019, muss man schon fast besser sagen, dort traditionell auch hier auch immer stattgefunden haben.
Ja, wir können ja sagen, wir haben im Moment eine reiche Tradition und eine reiche Menge an Turnieren auch in Deutschland, an Challenger-Turnieren, die auch in den letzten Jahren noch dazugekommen sind, wenn man an Groß-Hesselohe/Augsburg denkt. Wir haben natürlich Braunschweig, wir haben Heilbronn etc., die schon länger dabei sind. Und jetzt kommt halt ein Turnier in Lüdenscheid dazu im August. Es soll auf Sand gespielt werden. Und Turnierdirektor bzw. Macher von diesem Turnier ist ein alter Bekannter von der Doppeltour, Rogier Wassen. Ist ein ehemaliger Weltklasse-Doppelspieler, das können wir so sagen. Er war in seiner besten Zeit auf Platz 24 der Doppelweltrangliste, hat ein Viertelfinale bei den Australian Open 2007 erreicht, war bei den French Open in Wimbledon und bei den US Open im Achtelfinale des Öfteren, hat mit Jeff Couture gespielt, hat mit Dustin Brown auch in Metz zum Beispiel 2010 gewonnen und er ist jemand, der jetzt in Westfalen wohnt und sich gedacht hat, Mensch, da mache ich mal ein Turnier draus.
Perfekter Ansatz. Also das sind die Leute, die so prädestiniert dafür sind und war übrigens auch ganz erfolgreich im Einzel. Also klar, die größten Erfolge wahrscheinlich im Doppel gehabt, aber hat natürlich auch im Einzel immerhin 143 der Welt auch dort geschafft.
Absolut. Und Rogier Wassen, den hatten wir im Interview und da hat er uns über seine Motivation für dieses Turnier erzählt und er hat uns davon erzählt, wie er das Turnier plant im August und warum er es im August plant und nicht vielleicht schon ein bisschen früher. Und da hat er uns eine knappe halbe Stunde zur Verfügung gestanden. Und das Interview, denken wir, ist sehr, sehr hörenswert. Und das hört ihr jetzt.
Ja, hallo, Roger. Super, dass es geklappt hat.
Gerne, Florian. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Wir haben uns auf das Du verständigt. Du hast gesagt, als Holländer ist das die präferierte Ansprache.
Absolut, das passt für mich ganz gut. Bei Herr Wassen denke ich immer an meinen Vater. bin jetzt Anfang, Mitte 40 und gerade als Holländer und in die Tenniswelt, finde ich, passt das ganz gut, wenn wir uns duzen. Das ist ein bisschen locker, ein bisschen entspannter und das hört sich doch gut an.
Super, fantastisch. Dann gilt es eigentlich nur noch mehr zu klären, wie wir deinen Vornamen vielleicht richtig aussprechen. Ich glaube, da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Nee, das ist auch schwierig. Also auf Holländisch Rogier, aber das kann man auf Deutsch ja schwierig sagen. Deswegen die Hälfte nennt mich Roger, die Hälfte Roger, aber ganz richtig wäre Rogier. Aber das ist nicht ganz so einfach.
Okay, super, dann werden wir versuchen, daran zu arbeiten. Wir wollen aber natürlich über dein Turnier sprechen, nämlich vom 14. bis 22. August. Da sollen in Lüdenscheid die ersten Sauerland Open stattfinden, ein ATP Challenger Turnier. Und uns interessiert natürlich, ja, wie kam es zu der Idee und vor allem auch zu dem Austragungsort Lüdenscheid?
Die Idee spielt schon länger bei mir, dass ich wieder was im Tennis machen wollte. Also ich war ja bis 2011 aktiv auf die ATP-Tour selber als Spieler. Da kennen die meisten mich, denke ich, auch noch, also hoffe ich zumindest. Und da kam dann irgendwann die Idee, letztes Jahr schon wieder was im Tennis zu machen. Gerade in die Corona-Zeit sitze ich viel zu Hause, natürlich auch wegen der Kinder und wenig zu tun. Also meine andere Firma, nämlich Lütticker Automaten, wo wir Geldspielgeräte in Gastronomie und Spielhallen aufstellen, die ist geschlossen aktuell, schon seit dem 1. November. Und da kam während der erste Lockdown, letztes Jahr April, Mai schon so, oh, in Tennis wäre wieder was zu machen. Da ist trotzdem so immer noch die Motivation. Und jetzt als Trainer hatte ich jetzt auch zum Beispiel wie André Begemann die Option mitzureisen, aber das fand ich dann so schwierig, weil ich habe zu Hause Frau und zwei kleine Kinder, 7 und 2 Jahre alt, und da passte rumreisen als Traveling Coach, obwohl ich das gerne machen würde, das würde mir definitiv Spaß machen, aber das passt nicht zum Familienleben. Und dann habe ich überlegt, was kann ich sonst im Tennis noch machen, also Lokaltrainer, das habe ich jetzt in den letzten paar Jahren immer wieder versucht, das hat mir weniger Spaß gemacht, weil dann einfach das oft dann Hobbyspieler und Spielerinnen sind, was alles gut ist, aber für mich als Herausforderung passte das dann nicht so. Und dann kam letztes Jahr auch ein bisschen gefeuert durch, dass der Begemann diesen International Premier League organisiert hat. Da habe ich gedacht, boah, auf sowas hätte ich auch Bock, auf irgendwie eine Veranstaltung, als Turnierdirektor aufzutreten und die alten Spieler und Trainer wieder zu sehen und ein bisschen wieder in die Szene einzusteigen. Und so kam die Idee letztes Jahr während der Sommer schon. Und dann einen Schritt nach dem anderen, dann konkreter wurde es tatsächlich gut mit meinem früheren Trainer Gerd Quartflieg und Ian Janta mich mal zusammengesetzt habe, so im September. Der Ian Janta ist auch Trainer früheren Trainer bei Halle, Breakpoint-Team von Kiefer und Regmann und so. Also wir drei haben dann mal konkret überlegt, macht das tatsächlich Sinn und welche Art von Turnier organisieren wir? Fangen beim Future an, wollen wir einen Challenger oder wollen wir sogar die Einjahreslizenz ATP-Turnier erwerben für dieses Jahr, was möglich ist. Ja? Das waren so die drei Optionen und da haben wir das dann mal langsam so ein bisschen, ja, jede Woche mal ein Gespräch geführt. Und da kam von einem zu anderen und dann haben wir so Oktober, vor dass der zweite Lockdown hier in Deutschland war, gesagt konkret, okay, komm, wir machen einen Challenger. Ich hatte wenig Lust auf ein kleineres Turnier, weil ich ja schon irgendwie sehr viele Turniere in die Richtung Challenger und Tour Events gespielt habe. Also wollte ich eigentlich wenig in die ITF-Szene einsteigen und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir einen Challenger, ziehen das Ding jetzt durch. Und dann kam ein Schritt nach dem anderen, natürlich erst ATP angefragt, wie das dann funktioniert, weil ich kenne ja die Turniere alles aus der eigenen Spielzeit, aber als Organisator ist es dann trotzdem eine ganz andere Richtlinie, die man einhalten muss. Und dann Sponsorengespräche gesucht, um zu gucken, ob das auch umsetzbar ist, weil man braucht ja schon, brauche ich euch ja wahrscheinlich nicht zu sagen, eine 6-stellige Summe, um irgendwie zu meistern für das Budget fürs Event. Und das muss man natürlich so leicht sagen, okay, man möchte ein Turnier organisieren, aber wenn man da die Hälfte nicht hinkriegt, ich hafte jetzt mit meinem GmbH für die andere Hälfte an, dann macht dann auch wenig Sinn. Ne? Ich habe jetzt das nicht aus wirtschaftlichen Gründe gemacht, das Turnier, aber einfach, weil ich Bock auf ein Tennisturnier hatte, dass ich gesagt habe, gerade in so einem Corona-Jahr, wir müssen ein Zeichen setzen, da ist was los, die Leute haben Bock drauf, wenn es wieder erlaubt ist, bin mir sicher, dass da einige Leute als Zuschauer sein werden. Und so hat sich dann so den Lauf genommen, ne? Von Woche zu Woche, von Gespräch zu Gespräch wurde es dann konkreter und bis wir dann an die Öffentlichkeit gegangen sind letzte Woche, sind dann bestimmt schon mehrere hunderte Stunden an Arbeit reingeflossen.
Jetzt sitze ich im Süden von München. Jetzt muss ich ganz ehrlich schon ein bisschen googeln nach Lüdenscheid, wo genau das dann auch wirklich liegt. Wie kam es vielleicht auch zu diesem Austragungsort?
Genau, da hast recht, das hast du gerade auch schon gefragt, das habe ich ein bisschen überspielt, aber nicht bewusst, weil ich einfach dann ausgeholt habe in andere Richtung.
Kein Problem, war sehr informativ.
Ja, genau. Ich wohne jetzt aktuell in Olpen. Meine Frau ist deutsch und deswegen haben wir uns dann nach meiner Karriere entschieden, hier in Olpen, Sauerland uns zu befestigen. Und das gefällt uns auch gut. Und nah an Olpe ist dann der Ort Lünscheid, das sind 30 Kilometer. Und in Olpe selber, da habe ich auch erst überlegt, kann man das hier durchziehen, so ein Turnier. Aber dafür waren die Anlagen dann zu klein. Oft zwar ein Clubhaus mit Umkleide, aber kein Gastronomie oder kein großes Hotel in der Nähe. Und dann kam ich auf die Region und in Sauerland spricht einiges dann für den Ort Lünscheid. Erstmal kenne ich das selber, wo ich da jahrelang Westfalenliga gespielt habe. Und die Anlage bietet sich ganz gut an, weil es ja ganz schön im Stadtpark liegt und ein Vier-Sterne-Hotel, das Merkur-Hotel, direkt nebenan, also auf 100 Meter von der Anlage. Mhm. Auch gerade natürlich sehr gut geeignet für ein Bubble, wenn das nötig wäre. Und ein Restaurant, also auf die Anlage und zwei Indoor-Plätze, also 7 Auto und 2 Indoor. Das ist ja eigentlich dann perfekt für einen Challenger, um das da stattfinden zu lassen. So kam ich dann auf Lünscheid. Ja. Da kenne ich auch noch einige Leute, die da im Vorstand tätig sind. Also eine persönliche, freundschaftliche Basis war da eh schon gelegt. Und dann habe ich, glaube ich, das allererste Gespräch im November geführt mit dem Vorstand, mit Sascha Schiebeck und Dino Jablonski. Und habe dann von meinen Plänen erzählt. Die waren total begeistert. Meinten, ja, das passt gut, das wollen wir annehmen. Und so ist es eigentlich dann auf Ort Lünscheid gekommen.
Und ist das jetzt eine Einjahreslizenz? Weil du hast es eben gerade auch gesagt, dass in der ATP in diesem Jahr und im letzten Jahr dann auch einige Einjahreslizenzen vergeben worden sind. Oder auf wie viele Jahre ist dieses Turnier jetzt erstmal angelegt?
Nee, das ist auf jeden Fall eine Dreijahreslizenz, die ich von der ATP erworben habe. Das funktioniert dann ja so, dass dann quasi dann ein ATP-Supervisor, Roland Herfer, war bei uns auf der Anlage, hat 6 Stunden jede Zentimeter von dem Platz, ob alles richtig liegt, die Linie, die Gastronomie, die Umkleide, das Licht in der Halle gemessen. Also er war 6 Stunden vor Ort und hat alles durchgemessen, hat dann die Anlage genehmigt. Und das haben wir jetzt für 3 Jahre auf jeden Fall. Wo ich von sprach, war eigentlich diese Tour-Events, die 250er-Serie, ja, genau. Von 1 Jahr für ATP. Ja. Das war quasi die Ausnahme, die ATP, weil sonst ist das normalerweise ja gar nicht möglich. Weil die Lizenzen sind sehr schwierig ranzukommen von die ATP für die 250er oder die größere noch, die 500er. Und das hätte man ja quasi in diese Corona-Jahr auch machen können. Aber da wir erstmal aus Erstplatzierung auch vielleicht bestimmt ein bisschen lernen müssen, haben wir gedacht, nee, es macht mehr Sinn, bei einem Challenger anzufangen. Und wenn ATP das in den nächsten paar Jahren immer noch anbietet, überlegen wir auch mal, so ein 250er zu organisieren. Aber erstmal ist gedacht, 3 Jahre dieser 80er oder ein bisschen zu wachsen von 80, 90er, 100er Challenger. Aber dieses Jahr ist definitiv ein 80er Challenger in Lünscheid und nächste 2 Jahre auch. Ist auf jeden Fall gedacht so, ja.
Ja, und noch einmal eine Frage zu dieser Lizenz. Ist das eine zusätzliche Lizenz oder bekommt ihr jetzt die Lizenz eines anderen ATP-Challenger-Turnieres?
Nee, wir bekommen jetzt einfach eine zusätzliche Lizenz.
Ach so,
also quasi jedes neue Turnier fängt so an und zahlt ATP dann ein paar tausend Euro Gebühren obendrauf auf dem Preisgeld. Und dann muss die Anlage abgenommen werden und dann haben wir das jetzt erstmal vor 3 Jahren eingereicht. Also das Turnier wird auf jeden Fall 3 Jahren stattfinden. Und das war jetzt ein bisschen verwirrend, weil ich gesprochen habe von dieser Einjahreslizenz, die man sonst nicht kriegt von der ATP von 250er-Serien. Aber das lenkt eigentlich gerade nur ein bisschen von den Challenger ab. Also das verwerfen jetzt mal erst die Idee. Das kann sein, dass ich in den nächsten paar Jahren darauf zurückkomme. Aber erstmal ist gedacht, 3 Jahren Minimum. Und wenn das funktioniert, machen wir das auch länger. Also ist schon gedacht, ein langfristiges Challenger, ein neues Event in Lünscheid zu positionieren.
Ich kann mir auch eigentlich relativ gut vorstellen, dass die ATP wahrscheinlich auch relativ glücklich war, dass es wieder Turniere auf der Challenger-Ebene gibt, denn gerade in den Corona-Zeiten ist es ja für die Veranstalter sehr, sehr schwer, dort auch wirtschaftlich sinnvoll Turniere durchführen zu können. Hast du das auch so empfunden, dass die da recht froh waren und da das positiv aufgenommen haben, dass da ein neues Turnier auf die Tour kommt?
Ja, absolut. Also ich habe da sehr viel Unterstützung und hatte natürlich am Anfang sehr viele Fragen. Und die hat auch der Roland Herfer sehr unterstützend beantwortet. Also da war immer eigentlich für mich da. Und auch die Joanna Langhorn von der ATP in London, die das auch dann quasi koordiniert. Die waren immer gut erreichbar, haben das unterstützt. Es war nur ein bisschen kompliziert, weil wir hatten erst die Kalenderwoche Ende Juni beantragt. Und das haben wir dann nochmal Anfang des Jahres auf Sicht von den Corona-Bedingungen gemerkt, 2. Quartal wird in Deutschland noch wenig möglich sein. Und dann haben wir es jetzt in die 3. Augustwoche geschoben. Also das war da noch ein bisschen verwirrend, weil dann hätten wir gerne eigentlich Anfang August gehabt. Da war nicht, ob Augsburg Challenger bleibt, die Woche vor Meerbusch. Und da war das auch ein bisschen ein bisschen durcheinander. Da merkt man einfach, dass auch viele andere Turniere natürlich mit dem Gedanken spielen, ein Jahr vielleicht auszulassen. Deswegen war das mit die neue Turnierwoche zu finden, war nicht ganz so einfach. Aber wir sind jetzt froh mit der 3. Augustwoche, die passt ganz gut für uns.
Es wird auch ein Rahmenprogramm geben. Also ihr habt ja auch schon eine Website, wo das aufgeführt ist. Das heißt, ihr hofft natürlich, dass es Zuschauer geben wird, die dort mit anwesend sein werden können. Das ist beim jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht ganz sicher. Aber was kannst du uns vielleicht schon ein bisschen etwas zu den Side-Events verraten?
Absolut. Also wir hoffen natürlich, dass im August wieder einiges möglich ist. Ich habe auch sehr viele positive Feedback von Leuten, die das jetzt aus den Medien genommen haben, die gerne dabei wären, wenn es möglich ist. Oder auch die Stadt Lüdenscheid unterstützt uns aktiv. Also der Oberbürgermeister ist der Schirmherr fürs Turnier. Also die wollen alle, dass es stattfindet. Aber klar, wenn es Corona-bedingt von Land NRW oder bundesweit nicht erlaubt ist, wird es natürlich schwierig sein. Da wird es auf jeden Fall stattfinden, so wie jetzt die Turniere stattfinden, als Geisterspiel, also ohne Zuschauer. Was natürlich sehr, sehr schade wäre, weil ich mache das nicht nur, dass es stattfindet, sondern auch fürs Rahmenprogramm, auch für die Zuschauer, für die Begeisterung, für die Motivation. Es ist einfach schöner, wenn die Anlage voll ist. Und wir planen einfach von gleichzeitig im Best Case und im Worst Case. Also Best Case wäre dann quasi mit einer Tribüne bis zu 1000 Zuschauer. Und Worst Case ist halt dann nur wie ein Geisterspiel. Also das planen wir jetzt aktuell beide gleichzeitig, weil es sonst ja irgendwie sehr schwierig machbar ist, weil wir es wahrscheinlich erst 4 bis 6 Wochen vorher definitiv wissen, wie es aussieht. Und bei Best Case würde dann auch ein Rahmenprogramm auf jeden Fall dabei sein. Also ein bisschen im Stadtpark dann fürs Catering. Und wir planen einen Kids Day für die Kinder, dass da einiges los ist. Wir planen einen Sponsoren-Nachmittag, dass sie mit Profis spielen können. Und wir planen auf jeden Fall ein ganz geiles Promi-Doppel, wo auch schon Vorverträge unterschrieben sind. Das planen wir für den Sonntag, der 22.8. Also Finalsonntag vor dem Einzelfinale. Viele andere Turniere planen ja auch quasi in den Doppelfinale vor dem Einzelfinale. Das machen wir dieses Jahr nicht, weil direkt anschließend ist die US Open Quali. Und ich habe die Befürchtung, dass da einige Jungs, die im Einzelspiel und im Doppelwettbewerb drin sind, das kenne ich auch aus meiner eigenen Zeit, vielleicht dann nicht mehr voll fürs Doppel motiviert sein, weil die nach New York wollen, was ich auch verstehe. Aber deswegen planen wir quasi früher innerhalb der Woche, also Freitag Halbfinale und Samstag Mittag schon das Doppelfinale, dass die Spieler auch voll weiterspielen können und nicht irgendwie Gedanken haben, okay, wir haben jetzt keinen Bock mehr, außer sie sind noch im Einzel drin. Und deswegen planen wir unbedingt, weil es nur ein Match an den Sonntag gibt, planen wir dann das Promi-Doppel vorher. Und da haben wir schon zwei Vorverträge unterschrieben mit dem Olli Pocher, den wir über Christopher Kaas den Kontakt hergestellt haben, bekommen haben, und mit dem Mark Keller von der Serien Bergdoktor, der auch Tennis begeistert ist, und der ist also über André Begemann gelaufen. Also zwei Schauspieler hätten wir schon und zwei ehemalige Tennisspieler, die sind auch schon Gespräche geführt mit Julia Görges und mit Niklas Kiefer oder Christopher Kaas. Also da finden wir auf jeden Fall zwei ehemalige Top-Tennisspieler, die dann mit den zwei Prominenten ein Duo, also ein Doppelform. Ne? Und das, da haben wir ja natürlich mega Bock drauf. Aber das wäre natürlich sehr, sehr schade. Wenn es ohne Zuschauer stattfindet, dann braucht man ja eigentlich kein Promi-Doppel.
Ja, da hoffen wir auf jeden Fall auf das Beste. Aber es ist etwas, was ich so einen Eindruck habe, was sich auf der ATP Challenger Tour auch inzwischen vor allem bei den deutschen Events sehr stark etabliert hat, dass es also auch sehr viel Rahmenprogramm gibt, Side-Events gibt, wenn man nach Braunschweig schaut oder auch Heilbronn, die das ja schon in vielen Jahren eigentlich durchgeführt haben. Schaut man sich da was ab? Und vor allem vielleicht auch eine Frage an dich als ehemaliger Profi, der ja auch auf einigen Challenger-Turnieren unterwegs war. Gibt es da vielleicht auch aus eigener Erfahrung irgendein Turnier, wo man sagt, naja, die haben da eine richtig super Sache gemacht, vielleicht auch mal abseits der Tennisplätze?
Ja, also ich glaube definitiv, wie du das schon angesprochen hast, Braunschweig, das ist ja schon fast aufgebaut wie ein Tour-Event, also da können manche 250er-Serien sich schon was mal abgucken, wie toll die das machen. Die haben eine mega schöne Bühne da eben aufgebaut für Musik. Sowas macht natürlich mega Spaß für die Zuschauer, aber für die Spieler auch. Also Rahmenprogramm, dass Zuschauer da sind und so, das motiviert uns ja auch dann, oder zumindest hat mich auch früher motiviert. Deswegen definitiv war das ein Rahmenprogramm, war immer der Gedanke bei mir, nicht nur das Turnier aus Tennisturnier stattfinden zu lassen, sondern auch die Zuschauer begeistern zu können mit natürlich tolle tolle Side-Events, aber auch natürlich tolle Matches und dann so eine Kombination draus zu machen. Also definitiv, also Braunschweig ist da definitiv ein tolles Beispiel. Heilbronn habe ich öfter selber gespielt, aber das ist das andere Turnier in Heilbronn gewesen, das frühere Indoor-Turnier im Januar. Aber das Outdoor-Turnier werde ich auf jeden Fall dieses Jahr besuchen und hatte auch schon mit dem Turnierdirektor Kontakt, dass ich mal hinter der Kulisse gucken dürfte, was natürlich schade ist, dass dieses Jahr, glaube ich, ohne Zuschauer stattfinden lassen müssen. Und ich würde, glaube ich, auch viel lernen, nämlich wie die das VIP-Dorf aufgebaut haben und so weiter. Aber das wird, glaube ich, dieses Jahr dann gar nicht stattfinden bei denen. Weil da hätte ich ja noch einige Tipps holen können, denke ich.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kommen wir nochmal aufs Sportliche zurück. Du hast es eben schon gesagt, dieses Turnier. Ihr habt den Schirmherr von Lüdenscheid dann auch als Schirm, also den Bürgermeister von Lüdenscheid als Schirmherr. Braucht es viel Überzeugungsarbeit dann auch im Verein zu sagen, okay, wir machen dieses Turnier und wir kümmern uns mal darum, dass wir die ATP Challenger Tour nach Lüdenscheid bekommen?
Nee, eigentlich gar nicht. Also der Vorstand war direkt sehr positiv beeindruckt und hatte da voll Bock drauf. Und die haben mir auch dann auf jeden Fall, haben dann intern, glaube ich, im Club gefragt und haben auf jeden Fall gesagt, wir besorgen dir auch 20, 30 Helfer, die aus Ordner, wir brauchen Ballkinder, wir brauchen Linienrichter, das sind so voll dabei und das läuft eigentlich ganz gut. Also die Leute haben alle Bock drauf. Und das braucht eigentlich sehr wenig Überzeugungskraft. Es war nur ein kurzer Moment im Januar, Februar, wo wir quasi dann eigentlich diese Ende Juni feste Woche von ATP hatten und da nochmal dann überlegt haben, was machen wir jetzt Corona-bedingt, verschieben es ein Jahr oder das wollte ich unbedingt nicht. Und da braucht ihr ein bisschen Überzeugungskraft, dass die zu motivieren, dass wir es auf jeden Fall dieses Jahr stattfinden lassen und dann ins August schieben, also im dritten Quartal. Aber die waren da kurz am Überlegen, zu sagen, okay, lass uns doch ein Jahr schieben. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte das unbedingt dieses Jahr schon durchziehen. Und ich hatte da auch im Januar schon, glaube ich, 3/4 der Sponsorengelder zusammen. Und da wollte ich jetzt eigentlich keinen Rückzieher machen. Und ich habe natürlich auch gedacht, da waren wir noch bis August war es dann noch 8 Monate voraus. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir Ende April immer noch den Lockdown haben. Das haben wir natürlich wirklich nicht so extrem erwartet.
Jetzt sind die Nachrichten, die wir so vom Impfhorizont bekommen, sind die nicht so schlecht. Die USA impft wie bekloppt etc. Jetzt wissen wir allerdings nicht, ob am 31. August bzw. am 30. August sollen die US Open starten. Wir wissen nicht, wie die Einreisebestimmungen dann im August sein werden für die Spieler und Spielerinnen. Euer Turnier ist ab dem 14. August. Wie groß ist die Hoffnung da, dass dann möglichst viele gute Spieler dann auch dabei sind? Weil du hast es eben gesagt, sie wollen dann vielleicht dann ja auch noch in die Quali zu den US Open fahren. Wie unsicher ist dieser Stand dann noch?
Ja, das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Deswegen haben wir natürlich auch diese Woche also versucht zu umgehen, weil ich denke mal, auf Dauer werden wir dann nochmal ändern, wieder zurück in diese Ende Juni-Woche. Weil ich glaube schon vom Spielfeld, von der Stärke wird es nicht ganz so stark sein wie jetzt das Turnier dieses Jahr in Heilbronn oder wie jetzt vielleicht Anfang August, weil dann wären so ein Spieler wie Kohlschreiber, Hanfmann, Otte, alle noch in Deutschland, würde gerne wahrscheinlich auf Sand weiterspielen, aber so kurz zum US Open müsste man jetzt schon realistisch sagen, da wird der eine oder der andere leider schon in Amerika sein. Wir hätten auch gerne nämlich im Rahmenprogramm noch den Jan-Lennard Struff gehabt und er hat auch Begeisterung gezeigt für unsere Event. Der kommt ja aus der Nähe, ja. Aus Sauerland, aber da in die Woche ist er natürlich auch in Amerika, sonst hätten wir ihm da auch vielleicht einen Schaukampf spielen lassen. Aber das ist vielleicht dann Zukunft für Musik, dann machen wir das nächstes Jahr. Aber ich denke mal, wir wechseln noch einmal wieder zurück in Juni, in die ursprüngliche Woche, die wir haben wollten. Weil das ist eine realistische Frage, so nah an den US Open wird definitiv das Spielfeld nicht ganz so stark sein, wie man das erhofft hat. Absolut. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass trotzdem einige Spieler zwischen 100 und 200 dabei sein werden. Also Justin Brown hat schon zugesagt und der eine oder andere hoffen wir natürlich trotzdem auch Zusage. Aber es wäre jetzt naiv zu sagen, dass es so stark wird wie jetzt Heilbronn in 2 Wochen, was bald stattfindet.
Du hast schon gesagt, die deutschen Spieler sind natürlich wichtig. Da werden auch nichtsdestotrotz, glaube ich, einige kommen. Dustin Brown hast du gerade schon erwähnt. Wenn du dir aber so das internationale Feld anschaust und dort auch das Ranking so ein bisschen anschaust, also das heißt die Regionen genau der Spieler, die dort vielleicht aufschlagen könnten in Lüdenscheid. Also das heißt Region irgendwo 200 bis 300 oder 100 bis 300. Welchen Spieler würdest du denn dann tatsächlich gerne sehen?
Also ja, das ist eine gute Frage. Da hatte ich mir vor ein paar Tagen mal Gedanken dazu gemacht, was während unserer Pressekonferenz auch, glaube ich, von dir schon gestellt wurde. Ja. Ich würde natürlich schon gerne Leute sehen, also was heißt, ich würde gerne, ich bin zufrieden über jede gute Spieler, der da ist. Also das ist erstmal so eine super Ausgangsposition. Aber auch über Wildcards natürlich denke ich schon, dass die deutschen Spieler natürlich auch Zuschauer locken können. Deswegen habe ich auch dem Dustin schon eine Wildcard zugesagt. Hoffentlich braucht er keins. Das steht aber trotzdem, glaube ich, aktuell 290 in der Welt, weil auch eine Zeit lang verletzt war und der Protected bald nicht mehr gültig ist. Deswegen ist das eine Win-Win-Situation für uns beide, weil er ja auf jeden Fall reinkommt über den Wildcard. Und ich finde, er ist ein ganz geiler Publikumsmagnet. Hat natürlich ganz extreme Spielart. Ich komme da persönlich sehr gut mit klar. Habe auch ja ein halbes Jahr mit ihm zusammen auf der ATP-Tour gespielt und worunter auch das Turnier in Metz zusammen zum Beispiel im Doppel gewonnen. Gegen Melo Suárez, ehemaliger Top-10-Spieler oder immer noch Top-10-Spieler, muss man sagen. Deswegen wollte ich das dann auf jeden Fall gerne dabei haben. Und natürlich sind die deutschen andere Spieler zwischen 100 und 250 sehr, sehr wichtig. Aber ich habe da jetzt keine direkte Präferenz. Also ich würde ganz gerne Spieler, die ich noch kenne, natürlich von meiner Zeit spielen sehen. Aber da gibt es leider immer weniger. Robin Haase ist da ein Spieler, an den ich denke, der vielleicht mitspielen kann. Der ist mittlerweile auch auf 180 abgerutscht. Auch Holländer, mit denen ich ein paar Mal Davis Cup spielen durfte. Lass uns mal überraschen. Was natürlich aber wichtig ist noch für den Verein oder auch für den Westfälische Tennisverband oder DTB, die uns alle auch unterstützen, da ist natürlich ganz wichtig, dass man dann quasi auch Lokalspieler oder westfälische Spieler einlädt, über den Wildcard vielleicht auch in den Quali oder wenn wir noch eins übrig haben ins Hauptfeld, damit dann auch die Jungs aus der Gegend wie Masur, wenn er dann vielleicht nicht reinkommen würde oder so, an solche Leute denkt, die dann mitspielen können. Absolut.
Absolut. Jetzt bist du ja schon halber Deutscher, fast schon eingebürgert, du hast es erwähnt. Aber auch noch natürlich nochmal Stichwort Robin Haase und die Niederländer. Ich habe so ein bisschen mal geschaut, die Spieler, die vielleicht aus den Niederlanden kommen, da gibt es ja auch so die einen oder anderen, die da auch ganz interessant sind. Auf wen legst du denn dort gerade so ein besonderes Augenmerk? Ich habe mal Jesper de Jong letzten Winter gesehen, der hat in Südamerika dort ein ganz erfolgreiches Challenger-Turnier gespielt. Wo würdest du sagen, sollten sich die Fans da auch vielleicht nochmal ein Auge drauf werfen aus den niederländischen Regionen?
Ja, sehr interessant und deswegen denke ich auch, Lüdenscheid ist ja nur anderthalb Stunden von der Grenze entfernt. Deswegen, falls Best-Case-Szenario möglich wäre mit Zuschauern, würde ich auf jeden Fall das auch noch über die holländische Presse spielen, dass da ein bisschen Aufmerksamkeit gemacht wird, weil es wäre natürlich mega geil, weil in Holland gibt es ja wenig Challenger-Events, auch ich glaube aktuell nur noch eins dieses Jahr. In Amersfoort, das Turnier von Scheveningen findet nicht mehr statt, das Alf von An der Rhein findet nicht mehr statt. Wir haben ein paar große Turniere, aber das Sertogenbosch auf Rasen findet dieses Jahr auch nicht statt. Und die Zuschauer, denke ich, die würden auch aus die Region Limburg, Venlo, Arnhem auch mal rüberfahren können. Das ist ja gar nicht so weit. Und da wäre es natürlich interessant, wenn Robin Haase oder Talon Kriegsburg oder Van der Sandschulp, all diese Holländer, die zwischen 150 und 200 stehen, für die so ein Challenger perfekt wäre. Natürlich immer gedanklich, auch die spielen wahrscheinlich die US Open Quali die Woche danach, deswegen muss man schauen, ob sie tatsächlich kommen. Aber eine Option ist das auf jeden Fall und ich denke, da werden schon ein paar dabei sein und auch interessant für die Zuschauer aus Holland. Also da werde ich auf jeden Fall die direkt persönlich auch nochmal anrufen. Also Robin weiß schon von unserem Turnier und Igor Seifling, ehemaliger Top 100 Spieler auch. Der steht auch, glaube ich, aktuell um die 300. Das sind natürlich Spieler, die definitiv in Fragen kommen, mitzuspielen zu können. Und das wäre für mich persönlich auch sehr schön, wenn die dabei wären. Also weil ich bin zwar eingebürgert fast hier in Deutschland, aber ich bleibe natürlich auch Holländer. Deswegen, ich sehe das auch nicht als Konkurrenz und hoffe einfach, dass beide, dass es gut ist für beide Länder. Ich habe auch Jaco Elting, unser aktueller Präsident der Holländischen Tennisverband, angeschrieben und gesagt, wäre das interessant für euch dabei zu sein. Irgendwie, keine Ahnung, mit Geben und Nehmen, und Wildcard gegen eine kleine Unterstützung oder so. Und er meinte, nee, unterstützt kein ausländisches Turnier, darf er leider nicht, aber er wird es auf jeden Fall breittreten, dass die Leute alle davon wissen und ja, indirekt dann unterstützen. Ich denke, das ist auch gut. Also warum nicht? Das muss ja nicht, die Grenze ist ja mittlerweile EU auch und wir haben Euro. Warum sollen nicht holländische Spieler und Zuschauer auch von deutschen Turnieren oder andersrum natürlich auch profitieren können?
Absolut. Ist jetzt eigentlich die nächsten Schritte, sind dann erstmal nur Daumen drücken, dass die Impfkampagne in Deutschland, in Europa etc. möglichst schnell vorangeht, dass wir im August möglichst normale Verhältnisse haben?
Ja, das wird auf jeden Fall helfen. Also ich denke schon, dass da einiges wieder möglich ist. Natürlich kommt das jetzt schon schnell nah. Also wir reden jetzt über weniger als 4 Monate, wo bis unseres Turnier stattfindet. Und ich weiß, dass jetzt in Heilbronn im Mai natürlich schon ohne plant. Wir hoffen, dass dann im dritten Quartal schon einiges wieder möglich ist. Aber was tatsächlich, was wir tatsächlich dürfen, ist ein bisschen hoffen und bangen. Also Daumen drücken hilft auf jeden Fall.
Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Rochia Wassen, ja, habe ich das jetzt richtig ausgedrückt, ja?
Ja, das war super.
Ja, danke dir. Klasse. vielen Dank für deine Zeit. Wir drücken die Daumen und wir kommen im August gerne nochmal auf dich zurück, beziehungsweise auf das Turnier. Dann werden wir darüber sprechen.
Ja, gerne. Super. Freut mich. Alles klar.
Vielen Dank.
Gerne gemacht.
Hier bei der Challenger Corner war eben Rochia Wassen im Interview. Ja, Florian, das macht auf jeden Fall eine ganze Menge Lust auf Sandplatztennis 2 Wochen vor den US Open. Wir haben das in den letzten Jahren erlebt. Ich musste während des Interviews immer an Florian Mayer denken. Florian Mayer hatte nie so richtig Lust, in die USA zu reisen. Und er hat noch immer die ganzen Sandplatzturniere in Europa mitgenommen und ist dann kurz vor Schluss oder kurz vor Toreschluss ist er immer nach New York geflogen und hat dann dort die US Open gespielt. Auch Philipp Kohlschreiber ist ja einer, der die Sandplatztournee am liebsten komplett mitnimmt.
Ja, oder natürlich auch viele von den Italienern, Spaniern, erinnere ich mich da, die dann vor allem auch in Italien, da wo sehr viele Challenger-Turniere stattgefunden haben, sich dort auch immer noch auf der Asche rumgetrieben haben. Ja, ich glaube, Meerbusch war ja auch immer so ein Turnier, was in diesen Zeitraum mit hineinfällt. Und es ist ganz gut, wenn sich dort in NRW da jetzt eben so auch ein neuer Spot bildet. Und schön, dass es auch nicht nur eine einjährige Geschichte ist, sondern dass da vielleicht eben auch ein bisschen was wachsen kann. Fand den Ansatz auch ganz interessant zu sagen, na, vielleicht sogar noch ein ATP-Turnier. Ja, also da gibt es ja die einen oder anderen Ort, der zumindest in dem Jahr da auch relativ unverhofft dort auf den Kalender noch mit dazu kam. Ja, mal sehen, wie sich das in den nächsten Jahren dann auch entwickelt. Pandemiebedingt hoffen wir, dass es langsam etwas besser wird. Und dementsprechend kann es, glaube ich, auch sich noch einiges bewegen. Ja, wir haben mit Ronny Leitgeb ja das letzte Mal schon drüber gesprochen und gesagt, da ist viel im Moment in Bewegung. Und ich glaube, da kann der eine oder andere Spots da auch noch frei werden. Warum auch nicht in Deutschland?
Ja, warum auch nicht in Deutschland? Und im Gegensatz zu unseren letzten Sendungen, wo wir dann immer drüber gesprochen haben, ja, wir müssen aufpassen, wir müssen sehen etc., so langsam werden die Nachrichten ja besser, was Impfung angeht und was die Zulässigkeit angeht, beziehungsweise dass für alle Erwachsenen dann irgendwann auch die Impfpriorisierung aufgehoben wird. Also es ist ja Licht am Ende des Tunnels, möchte ich sagen. Ich möchte es positiv verkaufen.
Ja, sehe ich ähnlich und ich glaube, alle sind wir da guter Dinge und hoffen, dass es dann auch bald irgendwie dazu wieder kommt, dass vor allem auch wieder Zuschauer in Deutschland zugelassen werden. Ja, also wir haben das jetzt auch schon gesehen bei den Turnieren in Spanien beispielsweise, ob das jetzt in Marbella war oder jetzt auch in Barcelona. Es ist halt doch nochmal eine andere Hausnummer, wenn dort ein paar Leute eben vor Ort sind, zumindest auch das schon mal eine völlig andere Atmosphäre und da können wir nur hoffen, dass das in Deutschland auch hoffentlich bald wieder der Fall sein wird.
Hoffentlich. Ich habe in Barcelona zugeguckt bei dem ATP-Turnier und das war schon eine tolle Stimmung dort mit dem Finale mit Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas. Das möchte ich auch gerne mal wieder in Deutschland erleben. Da hätte ich Bock drauf. Und vor allen Dingen, es kommen ja jetzt eine ganze Menge an Turnieren in Deutschland. Dann auch München erleben wir in dieser Woche jetzt gerade. Wir haben die Rasenturniere, die nach den French Open kommen, alle in Deutschland, Bad Homburg, in Halle, in Berlin etc. Also da kommt eine ganze Menge auf uns zu und wir hoffen, dass wir dann spätestens im Sommer, wenn es dann nach Lüdenscheid geht, dann auch Zuschauer vor Ort haben können. Und da drücken wir die Daumen und wir werden garantiert über das Turnier in Lüdenscheid dann hier auch bei der Challenger Corner sprechen. Das zu dem Turnier in Lüdenscheid. Wir hatten allerdings auch in der letzten Woche 3 Turniere in Tallahassee, in Rom und in Ecuador. Allerdings läuft das Turnier in Ecuador noch. Da können wir noch gar keinen Sieger für verkünden zu diesem Zeitpunkt. Deswegen konzentrieren wir uns auf die Turniere in Tallahassee und in Rom. Und in Tallahassee hat ein junger Mann gewonnen, wo es vielleicht so ein bisschen Nervosität wieder unter US-amerikanischen Männer-Tennis-Fans gibt. Jensen Brooksby heißt der junge Mann. Und der hat eine ganz okaye Bilanz in den letzten 3-4 Wochen gehabt. Der hat nämlich in Orlando letzte Woche schon das Turnier gewonnen, vorletzte Woche. Hat vorher in Cleveland bei einem Challenger nur im Finale gegen Bjorn Fratangelo verloren. Hat auch in Potchefstroom das Turnier gewonnen, damals gegen Taimouras Gabashvili im Finale. Und hat jetzt in Tallahassee das Finale gewonnen. Und dort hat er nämlich Revanche genommen an eben besagtem Bjorn Fratangelo. Jenson Brooksby hat seit Anfang Februar 2 Matches verloren.
Ja, ganz genau. Ist, glaube ich, ist im Januar oder zu Saisonbeginn quasi Profi geworden, hat 19 Siege in 21 Matches auf der Challenger Tour geschafft. Und das ist, ich habe hier so ein bisschen die Superlative mal wieder rausgeholt, die dort hier verbreitet wurden in Social Media. Der beste Start der also in eine Challenger-Saison seit Kei Nishikori 2010. Und ja, ich glaube, da kann man schon sagen, einer, auf den es zu achten gilt.
Kei Nishikori hat ja auch eine ganz okaye Karriere bislang gehabt. Also von daher ist das ein guter Vergleich dann auch vielleicht, ne?
Ja, das ist dann wieder so diese Bürde, die da kommt. Ja, genau.
Ja, aber wir hatten ihn noch nicht im Interview. Das heißt, wir müssen ihn so langsam mal ins Interview reinholen, damit wir dann auch wieder sagen können, you heard him here first. Jenson Brooksby hat also dieses Turnier gewonnen und er hat ja in den letzten Wochen auch wirklich gute Leute geschlagen. Es ist ja nicht so, dass er nur Leute besiegt, die vielleicht nur College-Tennis dort spielen. Thiago Seibutsch-Wilsch hat er zum Beispiel besiegt in der zweiten Runde in Tallahassee auf Sand. Er hat Martin Damm, den Sohn von Martin Damm, dem früheren tschechischen Klassenspieler, hat er besiegt. Dennis Kudla hat er schon geschlagen in diesen letzten Wochen, Christian Harrison. Also es ist ein Spieler, der Jahrgang 2000 schon so ein bisschen für Aufsehen sorgt und ich bin sehr gespannt auf seinen Weg. Ich habe leider noch kein Match von ihm gesehen, das muss ich mir jetzt in der nächsten Zeit, muss ich das unbedingt ändern, aber Jenson Brooksby scheint ein Versprechen für die Zukunft zu sein und vor allen Dingen, er schafft es auf Hartplätzen und auf Sandplätzen.
Das wollte ich gerade sagen. Also er scheint da sehr flexibel zu sein, denn in den USA seltenerweise gibt es ja auch noch die Turniere auf dem Green Clay, so wie es eben jetzt in Tallahassee der Fall ist. Die Woche zuvor, Orlando, das er gewonnen hat, fand auf Hartplatz statt. Und jetzt kommt die Frage des Tages. Das ist auch überhaupt erst seit einiger Zeit wieder im Spiel geglückt auf der Challenger Tour, der quasi Back-to-Back auf zwei unterschiedlichen Belägen, nämlich auf Hartplatz und auf Sand, die Turniere gewinnen konnte. Wer war der Letzte, Andreas?
Das weiß ich nicht.
Es war Florian Mayer, 2016. Den hatten wir vorher schon gehört.
Als hätte ich es geahnt.
Ja.
Florian Mayer, der Jenson Brooksby Vorgänger quasi, der 2 Turniere in 2 Wochen gewinnt auf 2 unterschiedlichen Belägen. Ich weiß noch damals, dass Boris Becker mal in 3 Wochen 3 Turniere auf 3 verschiedenen Kontinenten gewonnen hat. Aber das ist jetzt auch schon 35 Jahre her. Von daher, das ist nichts mehr, worüber man noch sprechen sollte. Auf jeden Fall, Jenson Brooksby ist ein Name, den man sich unbedingt merken sollte und den man sich in den nächsten Wochen dann auch merken sollte, wenn es so Richtung French Open geht. Und vielleicht ist er dann ja auch in der Quali bei den French Open dabei. Das Turnier in Rom hat 2 Ausgaben. Wir haben es letzte Woche erlebt und wir haben es diese Woche erlebt. Und in der letzten Woche hat Andrea Pellegrino gewonnen aus Italien. Andrea Pellegrino, der ja als Wildcard immer Einhaber reingekommen war in das Turnier und erst den an 8 gesetzten Steven Dietz besiegt hat. Dann hat er Flavio Cobolli besiegt, dann Sebastian Ofner in 3 Sätzen. Dann hat er noch gegen Vítko Priva gewonnen aus Tschechien und im Finale gegen Hugo Gaston mit 3-6, 6-2, 6-1. Und das ist wieder so eine dieser, ja, so ein bisschen Cinderella-Stories, als Wildcard reingekommen, das Turnier dann am Ende gewonnen.
Wie sagt man so schön, Breakthrough-Week für Pellegrino, der bekannt ist auf der ITF World Tennis Tour. Ich glaube, 7 Titel dort bereits gewonnen hat und immer so auf der Schwelle steht, vielleicht mal auch auf der Challenger Tour richtig Fuß zu fassen. Und ja, der hat einfach eine fantastische Woche erwischt und kann natürlich dort mit 80 Punkten dort im Ranking wieder einige Sprünge machen und wird ihn auf jeden Fall dazu führen, dass er vielleicht in den nächsten Turnieren dann weniger eine Wildcard benötigt und ja, sich dadurch denn jetzt eben auf der nächsthöheren Ebene dann auch vielleicht die ersten Meriten verdienen kann.
Es war unglaublich prominent besetzt, dieses Turnier. Gregor Barrère war an 1 gesetzt, aber es waren unter anderem Leute dabei wie Paolo Lorenzi, der ewige Paolo Lorenzi, der immer noch versucht, hier sich die, ja, sein Lebensunterhalt zu verdienen. Es war Thanasi Kokkinakis mit dabei, der im Moment auf der Challenger-Tour versucht, wieder Fuß zu fassen und eigentlich die komplette europäische Sandplatzturnierserie mitnimmt auf Challenger-Ebene. Es war Bernard Tomic mit dabei. Es waren aus deutscher Sicht war Yannick Maaden mit dabei, der hat in der ersten Runde gegen Paolo Lorenzi verloren. Ich habe Sebastian Ofner erwähnt. Also es waren sehr, sehr gut besetzt und in dieser Woche gibt es noch gleich ein weiteres Turnier. Und dann haben wir ja nächste Woche dann Madrid als Tausender-Turnier und dann noch das Tausender-Turnier in Rom. Also in Rom ist so ein bisschen im Moment der Nabel der Tenniswelt, könnte man sagen.
Ja, diese Turniere da im Roma Garden, da gibt es ja traditionell auch auf der Challenger Tour immer zwei pro Jahr. Jetzt haben sie genau dieses System übernommen, was wir vorher schon gesagt haben, eben möglichst an einem Ort mehrere Turniere auszutragen und führt dann immer auch eben in das ATP Masters Turnier, was dann ja eben auch in diesem Zeitraum dann stattfindet und ist ja ganz praktisch dann auch für die Spieler, sich dann hier vorzubereiten, eben hier auch nicht weit reisen zu müssen.
Ja. In dieser Woche geht es weiter, wenn wir auf den Kalender gucken. In Ostrava gibt es ein Turnier in dieser Woche, in Salinas gibt es noch ein weiteres Turnier und auch in Rom gibt es noch ein weiteres Turnier. Also in Ecuador muss jetzt noch zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, das Halbfinale bzw. das Finale gespielt werden und dann muss das neue Turnier dann auch noch gespielt werden und angefangen werden und in Rom wird noch ein Turnier gespielt und was ich am Anfang gesagt habe, auch in Ostrava wird noch ein Turnier gespielt. Also die Challenger Tour geht nahtlos weiter und in dieser Woche ist dann ja auch das ATP-Turnier in München. Bist du vor Ort in München?
Naja, was heißt, ich bin vor Ort in München? Ich wohne in der Nähe von München, aber ich bin auf jeden Fall, ich bin nicht auf dem Gelände. Ich mache das hier eben auch remote, weil das Turnier ja hier eben auch ohne Zuschauer stattfindet und dementsprechend quasi aus dem Homeoffice berichte.
Auf jeden Fall werden wir in den nächsten Tagen und Wochen wieder eine ganze Menge über Tennis berichten. Bei Chip in Charge werden wir in zwei Wochen über das Turnier in Madrid berichten und auch die Challenger Corner wird nicht ruhen. Und da wird es dann auch in ein paar Wochen wieder eine neue Ausgabe geben. Das war es schon wieder für heute, oder? Hast du noch was?
Ja, Heilbronn müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen. Das wird ja der erste Einstieg dann eben sein. München ist das erste Turnier des Jahres in Deutschland auf ATP-Ebene. Heilbronn wird den Startschuss geben auf der Challenger-Tour und dort werden wir dann auf jeden Fall vor Ort sein und von dort auf jeden Fall auch berichten können.
Da werden wir auf jeden Fall berichten und das dann auch ein bisschen ausführlicher. Da könnt ihr mal gespannt sein, wie dann auch der Account von den Heilbronn Open dann reagieren wird, beziehungsweise wie es da laufen wird. Da solltet ihr auf jeden Fall ein Auge drauf haben und über den Account Chip in Charge und Challenger Corner werden wir dann natürlich auch darüber berichten. Ja, das war es dann für heute mit der neuen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Ihr solltet auf jeden Fall tennistourtalk.com in euren Bookmarks haben und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.